Ich begrüße Sie zu dem zweiten Termin meiner Vorlesung über moderne Philosophie und wiederhole kurz am Anfang ein paar Punkte. Eine der grundsätzlicheren Fragen aus der ersten Vorlesung ist gewesen, was heißt es für Philosophie, gegenwärtig zu sein? Und was hieße es andererseits für eine Philosophie, gleichsam in die Geschichte zurückzufallen oder, um nicht zu sagen, in der Geschichte zu verfallen? Das sind natürlich andere Fragen als die nach der Modernität, aber meiner Vorlesung liegt die Vermutung zugrunde, dass wir mit dem Begriff des Modernen oder der Modernität das eine oder andere identifizieren und vielleicht auch verstehen lernen könnten, was in solchen sehr fundamentalen Fragen auf dem Spiel steht, auch wenn natürlich der Begriff des Modernen selbst keine direkten Antworten darauf liefern wird. Also das Verhältnis der Philosophie zu dem, was für sie das Wort Entwicklung oder von mir aus Fortschritt bedeuten kann, das Verhältnis zu ihrer Vergangenheit, zu ihrem Alter oder Altern, das sind Dinge, wo der Begriff des Modernen geeignet sein könnte, diese Verhältnisse auf überblickbare Weise zu reflektieren. Ich habe auch eigens auf den Zusammenhang hingewiesen, der zwischen jeder einigermaßen aktuellen Auffassung von Modernität auf der einen Seite und auf der anderen Seite der wechselhaften und komplizierten Geschichte des Verhältnisses von Aufklärung und Romantik besteht. Der Zusammenhang von Aufklärung und Moderne, der immer gleich sehr schnell bemüht wird, ist alles andere als einfach. Und wenn man da die romantische Strömung mit berücksichtigt, werden ganz wichtige charakteristische Spannungen sichtbar. Ich habe gesagt, besonders deutlich dann in der Figur von Charles Baudelaire. En passant habe ich Fragen berührt, die den Begriff des Modernen als solchen betreffen. Solche Konzepte wie Jetzigkeit oder Aktualität im Gegensatz zum Beispiel zu der Bedeutung von Moderne als Epochenbegriff, als ein möglicher Epochenbegriff. Da mache ich jetzt nochmal darauf aufmerksam, dass ich solche Fragen zur Klärung, zur begriffsgeschichtlichen Klärung des Begriffs des Modernen nicht an den Beginn meiner Vorlesung stelle, sondern dass ich die in ihrer Grundsätzlichkeit aufnehmen werde, wenn wir heute das eine oder andere Beispiel, eigentlich ein komplexes Beispiel aus der Geschichte, und dann nach den Osterferien den ersten Schwerpunkt behandelt haben. Dem liegt meine Überzeugung zugrunde, dass es bei so vielschichtigen Problemen wenig Sinn hat, mit Definitionen anzufangen oder mit speziellen Hypothesen. Die Gefahr ist dann einfach zu groß, wichtige Fragen überhaupt nicht in den Blick zu bekommen. Ich finde es besser, sich mit solchen Begriffen zuerst anhand von konkreten Beispielen ein wenig vertraut zu machen, um einen Eindruck von der Bandbreite zu bekommen, in der sie gebraucht werden können. Also ein paar Beispiele für solche Konzepte, mit denen wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen werden, habe ich ja angedeutet. Mode, Stil, Epoche, Tradition, Entwicklung. Am Schluss habe ich dann einige Punkte zusammengefasst unter zwei allgemeinen Gesichtspunkten, nämlich modern woraufhin und modern wogegen. Ein Aspekt der woraufhin-Frage wäre oder war, wo liegt der Maßstab für die Zeitgemäßheit von Philosophie? Natürlich auch, welche Rolle spielt Zeitgemäßheit in der Philosophie überhaupt? Für die Wogegen-Frage habe ich verschiedene Möglichkeiten und Beispiele angedeutet und mit dieser Frage, die natürlich auch eine Wofür-Seite hat, werde ich heute weitermachen, anhand von einem Beispiel, das sehr komplex ist und aus dem man natürlich, dass man auch in mehrere Beispiele zergliedern könnte, die einen Zusammenhang bilden. Irgendwie ist das noch immer einleitend, aber doch überhaupt nicht so wie vorige Woche in der Form von allgemeinen Reflexionen, sondern orientiert an einer konkreten Situation, an einem konkreten Szenario, von dem ich annehme, dass es Ihnen auch einigermaßen vertraut ist, und orientiert an den begrifflichen Differenzierungen, die von dieser besonderen Situation nahegelegt werden. Also nicht aus einer Vogelperspektive heraus, sondern von einem bestimmten Text- oder Theoriebestand her. Ich habe gesagt, verschiedene Auffassungen, wogegen und wofür das Moderne steht, wenn es als eine einmalige Epoche verstanden wird. Da habe ich Sie hingewiesen auf den Wissenschaftshistoriker John Herman Randall und seine Untersuchungen zur frühen Neuzeit, also zu einem allgemeinen wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund von Galilei. Da steht das Moderne gegen die Scholastik. Als ein anderes Beispiel habe ich erwähnt Friedrich Theodor Fischer. Da steht das Moderne gegen den Mythos. Da können Sie natürlich immer daran denken, dass im deutschen Idealismus genau der Mythos das Moderne ist, das gegen alles mögliche andere steht. Und dann Carnap, der klare Fall, das Moderne steht gegen die Metaphysik. Also wir besprechen jetzt mal ein Beispiel, in dem die Wofür- und die Wogegen-Elemente in ganz interessante Beziehungen gesetzt werden können. Unser Mann für den Anfang hier ist Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Das war ein Philosoph, der von 1770 bis 1831 gelebt hat, also ein sehr exakter Zeitgenosse von Beethoven, den er um 4 Jahre überlebt hat. Also der an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert gelebt hat und in der Philosophie und vor allem in den Disziplinen, die man heute die Kultur- und Geisteswissenschaften nennt, durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch und bis weit ins 20. Jahrhundert einen enormen Einfluss hatte. Auch in unserer aktuellen Gegenwart wird er in allen möglichen und zurzeit gerade in immer mehr philosophischen Kontexten diskutiert und ernst genommen. Wobei ich da aber nicht ganz sicher bin, ob da nicht gerade so ein Fall vorliegt, wie ich in der ersten Stunde vor einer Woche für das Verhältnis von Bertrand Russell einerseits und Immanuel Kant andererseits angedeutet habe, nämlich, dass da möglicherweise irgendwo dazwischen eine Bruchlinie liegt mit dem Effekt, dass wir uns seine, also Hegels Philosophie, eigentlich nur mehr in einer historisch rekonstruierenden Einstellung wirklich verständlich machen können. Was ja nicht heißt, dass man nicht vielleicht trotzdem was davon lernen kann. Aber das ist nicht der Grund, warum ich auf ihn zu sprechen komme. Also das ist nicht der Grund, dann noch ein zweites Beispiel für was anzuführen, wofür ich schon eins habe. Der Grund ist, dass Hegel eine bahnbrechend neue Vorstellung von Geschichte der Philosophie entwickelt hat, von der wir einiges lernen können über die Möglichkeiten, die man mit dem Begriff des Modernen vor dem Hintergrund einer sehr generellen Auffassung von Geschichte der Philosophie hat. Also wo wir etwas lernen können, was eventuell der Begriff des Modernen bringen kann, vor dem Hintergrund einer bestimmten und sehr, sehr, wie soll man sagen, einseitigen und deutlichen und exponierten Auffassung von Geschichte, von Philosophie überhaupt. Also wo wir so quasi vielleicht auch das Nicht-Selbstverständliche in der Bedeutung mancher unserer Begriffe lernen können. Diese Vorstellung von Geschichte der Philosophie steht bei Hegel selbst in dem noch weiteren Rahmen einer eigenständigen philosophischen Auffassung des Verhältnisses von Geschichte und intellektuellen Prozessen überhaupt. Also intellektuellen Prozessen in der Wissenschaft, der Kunst, der Religion. Das bildet einen noch weiteren Hintergrund, sein Verständnis von dem geschichtlichen solcher intellektueller Prozesse überhaupt. Also auf diese Seite der Sache kann ich nicht eingehen. Was die Geschichte der Philosophie als solche betrifft, so ist sein Ausgangspunkt zunächst einmal recht simpel, nämlich, dass er sie, oder recht einfach zu verstehen, nämlich, dass er sie als eine Entwicklung konzipiert hat, die eigenen immanenten Verlaufsgesetzen folgt. Also, dass er sie als eine Entwicklung konzipiert hat, die ihre eigene Gesetzlichkeit, Folgerichtigkeit hat. Es hat in der europäischen Tradition der Philosophie von Anfang an eigentlich immer so etwas wie Geschichte und Geschichten der Philosophie gegeben. In den alten Sammlungen von Viten und Lehrmeinungen wurde immer auch auf Filiationen über die Zeit hinweg hingewiesen. Und bis weit in die Neuzeit wurden neue, wenn ich jetzt so sagen darf, moderne Theorien unter den Titeln der antiken Philosophenschulen diskutiert. Und es gab auch zu Hegels Zeit längst Ansätze zu einer systematisierenden Philosophiegeschichte. Im Unterschied zu denen hat Hegel aber weder einfach am chronologischen Leitfaden der allgemeinen Geschichte die verschiedenen Philosophien registriert und verglichen, noch hat er aus den historischen Lehrmeinungen eine Art Gesetzmäßigkeit oder Telos extrapoliert, sondern er ist ausgegangen allein und ganz konsequent von einer, klarerweise seiner eigenen, Auffassung dessen, was Philosophie ist. Nämlich ein freies Denken, das zwar einerseits produzierend ist, also etwas hervorbringt oder, sagen wir vorsichtiger, Veränderung bewirkt, aber andererseits in diesem Produzieren und auch in dem Hervorgebrachten immer ganz bei sich selber bleibt, sozusagen immer in seiner eigenen Sphäre verbleibt, also nie zu etwas anderem wird oder etwas anderes produziert oder verändert als eben Denken. Das ist eine sehr radikale Vorstellung in der Richtung, dass man sozusagen quasi das Gefühl hat, also entweder ist das wirklich ganz trivial oder es ist exotisch in einer gewissen Weise. Wenn man das Wort Denken völlig unverbindlich versteht, also nicht so exponiert wie er, völlig unverbindlich, also alle möglichen gebräuchlichen und missbräuchlichen Verwendungen zulässt, dann haben wir es natürlich normalerweise mit einem Denken zu tun, das nicht in diesem Sinn frei ist. Mit einem Denken, das, wie man heute sagen würde, instrumentell ist und seinen Sinn und seinen Erfolg in einem externen Produkt hat oder in einem rhetorischen Effekt oder in der Erklärung irgendeines interessanten Phänomens oder sonst was. Das ist dann aber eben nicht Philosophie im Sinne von Hegel. Und auch wenn man Philosophie heute oft versteht als eine Art Super-Meta-Problemlösungsagentur für alle möglichen Probleme, über die sonst nur heillos gestritten oder sinnlos gefaselt wird, auch dann verfehlt man, was er mit Philosophie gemeint hat. Oder was er gemeint hat und was er insbesondere dann seinem Verständnis von Geschichte der Philosophie zugrunde legt. Sein, was er sich als freies Denken da vorstellt, ist produktiv, aber so, dass das Produzierte ebenso wie die produzierende Agentur immer bei sich selbst bleibt, sich in einer eigenen Sphäre gewissermaßen entwickelt. Und da kommen noch weitere Charakteristika dazu, etwa die, es ist zwar vielleicht streng genommen nicht unbedingt notwendig, Entwicklung immer als Vervollkommnung zu denken. Da stehen vielleicht noch andere Möglichkeiten offen, aber Hegel sieht das jedenfalls so. Das freie Denken wird in seiner Entwicklung stets reicher und perfekter, in dem Sinn, dass es immer mehr zu allem dem wird, was es überhaupt sein kann, dass es so quasi alle seine positiven Möglichkeiten sukzessive erfüllt. An dieser Stelle mache ich eine Nebenbemerkung, auf die ich dann später zurückkommen werde. Jetzt ist es nur eine Fußnote. Man darf sich natürlich fragen, oder man sollte sich eben gleich an dieser Stelle fragen, wie will er denn so eine Richtung auf Perfektion feststellen, wenn er nicht eben schon unabhängig eine Vorstellung von dem Ziel hat, eben von dem, was das Denken als solches überhaupt kann. Wenn er die nicht hat, dann kann er nicht die Richtung feststellen. Aber so eine Vorstellung hat Hegel gehabt. Hegel hatte so eine Vorstellung und die hat er in einem sehr umfangreichen Text ausführlich dargestellt, der den Titel trägt Wissenschaft der Logik. Zu dieser Sache sage ich inhaltlich nichts. Vorerst einmal muss der Hinweis genügen, dass er sich jener Frage gestellt hat. Das ist ihm nicht entgangen. Ein anderes Problem, man hat doch das Gefühl, dass wenn man schon diese zwei Annahmen akzeptiert, vom freien Denken einerseits und von dem bei sich selbst bleiben dieses Denkens, dass dann gerade die Möglichkeit von Entwicklung problematisch werden muss. Also diese zwei Prämissen von Freiheit des Denkens, Autonomie des Denkens einerseits und immer dasselbe bleiben, legt doch eigentlich viel eher ein Szenario nahe, wo das immer gleiche Denken aktiv wird, dann irgendwann seine Aktivität wieder einstellt und in einem dritten Moment einfach in derselben Weise wie vorher wieder aktiv wird. Aber genau dagegen steht eben seine Idee, dass die Aktivität ein Resultat hat, das im Denken selbst als dessen eigene Zustandsänderung verbleibt. Also ein Resultat des Denkens in sich selbst. Er sagt an einer Stelle irgendwo mal, das Denken ist ein Handeln und nur im Denken ist es so, dass Handeln gleichzeitig Sein ist. Nur das Denken ist in einem nächsten Zustand, wenn man so sagen kann, die ganze Folge seines eigenen Handelns. Also das gilt nur für das Denken, dass es die ganze Folge seines eigenen Handelns darstellt. Selbsttransformation, könnte man da sagen. Das ist seine allgemeine Vorstellung von Entwicklung des freien Denkens und das ist seine Vorstellung von Philosophie. In der Einleitung zu seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie sagt er, in der Natur haben wir das Vorbild von Entwicklung. Doch mit dem einen wichtigen Unterschied, was am Anfang und am Ende eines Entwicklungsprozesses steht, sind in der Natur zwei verschiedene Individuen, also der Keim und die Frucht. Im Denken ist es ein und dasselbe. Das Denken bewahrt in der Entwicklung seine Identität komplett. Ein weiterer, jetzt dritter oder vielleicht sogar vierter Aspekt des gleichen Grundgedankens ist sowas wie ein Erhaltungssatz. Die Entwicklung von einer Stufe zur nächsten bedeutet nicht das Abscheiden der vorhergegangenen. Alles, was vom Ende oder von einer späteren Entwicklungsphase aus gesehen als überwunden erscheint, ist zugleich immer noch in dem Neuen lebendig. Er erklärt das auf eine Art, die man, das ist jetzt dann mein Ausdruck, relative Totalität nennen könnte. Auf jeder seiner Entwicklungsstufen ist das Denken ein Ganzes, aber dieses Ganze ist auf einer nächsten Stufe wieder nur Element eines weiteren Ganzen. Und wenn also das Denken auf einer bestimmten Stufe seine Ganzheit und gesamte Organisation unter einem bestimmten Aspekt darstellt oder von einer bestimmten Idee her versteht, dann kann es darin, in dieser Selbstdarstellung, wie gesagt, von einer späteren Stufe überholt oder, wie er sagt, widerlegt werden, ohne dass das bedeuten würde, dass jene bestimmte Idee, wenn sie in der Konsequenz des Denkens lag, abgeschieden würde. Sie ist weiter da. Also, alles das scheint zu bedeuten, dass unter dem bis jetzt eingenommenen Gesichtspunkt die Philosophie eine Geschichte haben könnte, aber nicht eigentlich eine Vergangenheit. Und insbesondere kann man natürlich ihre Geschichte nicht als ihre Vergangenheit auffassen. Ich lese Ihnen da eine Stelle vor aus dem Text, aus dieser Einleitung zu den Vorlesungen über Geschichte der Philosophie. Ergibt sich daraus die Ansicht für die Geschichte der Philosophie, dass wir in ihr, ob sie gleich Geschichte ist, es doch nicht mit Vergangenem zu tun haben. Der Inhalt dieser Geschichte sind die wissenschaftlichen Produkte der Vernünftigkeit und diese sind nicht ein vergängliches. Was in diesem Feld erarbeitet worden ist, das Wahre, und dieses ist ewig, existiert nicht zu einer Zeit und nicht mehr zu einer anderen. Und wenn es in dieser so aufgefassten Geschichte der Philosophie nun also Epochen gibt, wo man sagen könnte, die sind bezeichnet oder abgegrenzt durch Übergänge zwischen Entwicklungsstufen, wenn es in dieser Art von Geschichte der Philosophie, also Epochen gibt, dann sind die nicht Abscheidungen vorheriger Epochen in die Vergangenheit, sondern sie sind das Übergehen von Epochen auf eine neue Stufe der Konkretion, wie er sagt. Diese Idee Hegels von Entwicklung als einer Selbsttransformation, die stufenweise vor sich geht, wo also eine Ganzheit in einer nächsten Ganzheit erhalten bleibt und gewissermaßen eine neue Interpretation erfährt. Das ist es, glaube ich, was er wesentlich mit dem Wort konkret oder Konkretion meint. Diese, seine Idee hat ein Echo in verschiedenen neueren Theorien von Entwicklungsprozessen. Insbesondere hat man Affinitäten mit der Theorie der kindlichen Entwicklung von Jean Piaget herausgestellt. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Ein Grund, warum ich diese Überlegungen Hegels so ausführlich, da jetzt relativ ausführlich, natürlich sind das nur lächerliche Skizzen, ne, im Vergleich zu dem, worum es da wirklich geht, aber warum ich die so relativ ausführlich skizziert habe, ist natürlich, dass wir da eine Vorstellung von Geschichte der Philosophie haben, wo Sie hoffentlich jetzt sehen, dass die sehr, sehr extrem ist, die den Zeitbezug der Philosophie sehr entschieden problematisiert, also nicht leugnet, aber problematisch macht und wo man sich also mit der Hoffnung auf besonders viel Information oder so fragen kann, was soll angesichts so einer Theorie zum Beispiel das Wort Gegenwartsphilosophie bedeuten? Was sollte da das Wort von einer modernen Philosophie verloren haben? Und wenn da eine Antwort möglich sein sollte, dann hätten wir, glaube ich, schon ein bisschen was verstanden von den Problemen, die sich mit diesen Begriffen der Gegenwärtigkeit oder der Modernität stellen. Aber wir können so aus unserem ganz ungeprüften Verständnis schon vorher natürlich sowas wie eine konkrete Vermutung aussprechen, die man als Testfall nehmen könnte. Wenn wir uns nur an diesen von Hegel entlehnten Begriff einer Epoche in der Geschichte des freien Denkens halten, dann wird es doch wahrscheinlich so sein, dass man sagen muss, dass mit der Philosophie von Descartes eine neue solche Epoche angebrochen ist. Und da können wir uns die Frage stellen, ist das nach Hegels Meinung so? Und wenn ja, wie konzipiert er das? Genau sowas wie, also so eine Frage zu beantworten, ja, inwiefern kann man das dann sagen, dass da eine neue Epoche angebrochen ist? Genau solche Antworten zu geben, das ist doch verlangt, wenn er wirklich eine Vorlesung über Geschichte der Philosophie hält und nicht bloß ein Essay schreibt über die Idee einer Geschichte der Philosophie. Wenn man aber sich mit dieser konkreten Seite der Sache und insbesondere mit einer solchen konkreten Frage konfrontiert, taucht das Problem auf, wie jetzt eigentlich das, was er als Geschichte der Philosophie im Sinn hat, überhaupt unterschieden werden kann von jener Logik, jener Ganzheit, von allem, was Denken überhaupt sein kann und ist. Es taucht gewissermaßen der Verdacht auf, ob denn nicht die Vorstellung von Epoche nur einfach ein anderes Wort für das ist, was Element oder Glied in dieser Ganzheit ist. Wird nicht mit dem Wort Epoche nur eine zeitliche Dimension suggeriert, gewissermaßen hineingeschummelt in diese Vorstellung des Denkens als entwickelte Ganzheit? Und in gewissem Sinn muss man sagen, ja. Das ist aber ein sehr subtiler Punkt in Wahrheit, ein wichtiger Punkt. Und darum sage ich in einem gewissen Sinn ja und nicht einfach ja. Denn unter einem bestimmten Aspekt weiß das System als solches, also das Abstrakte, das System der Logik, tatsächlich eine Zeitlichkeit, von sich aus eine Zeitlichkeit auf, die eine reale und nicht erschlichene Referenz für das Wort Epoche bilden könnte. Allerdings ist diese Zeitlichkeit von besonderer Art, nämlich das ist die Zeit, die auf jeden Fall konsumiert wird, wenn diese innere logische Ordnung des Denkens dargestellt wird. Die Zeit, die das Denken dieses Systems verbraucht, weil Denken einfach Zeit verbraucht. Oder vielleicht kann man auch sagen, die Zeit des Aufschreibens dieses Systems. Also in dem Sinn könnte man sagen, oder sagen wir, das ist ein Gesichtspunkt, unter dem da schon eine Zeitlichkeit ist und daher der Begriff der Epoche einen Anhalt hätte. Aber das ist was sehr Bestimmtes, weil der springende Punkt ist, dass man diese Zeit natürlich nicht von Anfang an gleichsetzen darf mit der Zeit der Geschichte. Und weil die Zeit der Geschichte eine andere ist, würde es sich in der Tat, zumindest so wie wir die Sache bisher sehen, um ein Hineinschummeln handeln, wenn wir unterstellen, dass uns das bloße Wort Epoche auch schon einen geschichtlichen Sinn der Entwicklung der Philosophie garantiert. Das Wort Epoche könnte noch immer sozusagen nur ein Versuch sein, so eine Vorstellung von Geschichte hineinzuschwindeln in die abstrakte Vorstellung von seinem Denken, das alle seine Möglichkeiten entwickelt und in sich befasst hat. Das ist etwas, was Hegel natürlich gesehen hat. Also, dass die besondere Aufgabe einer Geschichte der Philosophie darin besteht, in dem, was uns anscheinend in der Form einer ungeordneten, verworrenen, sowohl verfilzten wie zugleich unzusammenhängenden Tradition der Philosophie überliefert wurde, also in dem eine epochale Ordnung, also eine Entwicklung erst einmal zu erkennen. Zu erkennen und nicht hineinzulesen. Zu erkennen, sondern wenn schon lesen, dann eher herauszulesen. Die Tradition ist, wie einmal sagt, in Wahrheit eben nicht nur der ungeordnete Haufen, sondern folgt in irgendeiner Tiefe, in ihrer Entwicklung der Logik des Denkens. Aber genau die muss man in der Form von Epochen, von Stufen, wesentlichen Übergängen erst einmal erkennen, weil die äußeren Formen der Selbstdarstellung und der Überlieferung jener Philosophien immer kontingent gewesen sind, gar nicht übereinstimmen konnten mit der Gestalt, die sie nach mehreren Transformationen letztlich in dem Ganzen des entwickelten Denkens haben würden. Und klarerweise gehört zu diesen kontingenten Formen, die eine Philosophie in der chronologischen Geschichte aufweist, auch der Autor oder die Autorin. Die Person Descartes etwa wäre genau genommen für den Epocheneinschnitt, den seine Philosophie vielleicht darstellt, eine zufällige Charakteristik, aber eine notwendige Referenz in einer Geschichte der Philosophie im engeren Sinn. Und der muss dann auch stehen, wann er gelebt hat, so quasi. Die Konsequenz ist, etwas, was ich schon vorher mal angedeutet habe, um diese Wahrnehmung der Philosophie in und aus ihrer Geschichte leisten zu können, muss man also, gleichsam als ein Hegel, selbst schon über das entwickelte freie Denken verfügen. Die überlieferten Texte sprechen das ja selbst nicht aus, sondern stellen sich immer nur von einem partikularen Punkt in der Entwicklung her dar. Ich lese Ihnen da jetzt noch eine Stelle vor. Aber um in der empirischen Gestalt und Erscheinung, in der die Philosophie geschichtlich auftritt, ihren Fortgang als Entwicklung der Idee zu erkennen, muss man freilich die Erkenntnis der Idee schon mitbringen. So gut, als man zur Beurteilung der menschlichen Handlungen die Begriffe von dem, was recht und gehörig ist, mitbringen muss. Also, wichtig ist, dass Hegel sich dieser Zirkelhaftigkeit bewusst gewesen ist. Dazu, also als Beleg für dieses Bewusstsein der Zirkelhaftigkeit, lese ich noch eine andere Stelle vor. Das steht auch in dieser Einleitung zu den Vorlesungen über Geschichte der Philosophie. Ein bisschen früher, da hat er, glaube ich, vorher irgendwo mal ein Goethe-Zitat. Das Gebildete wird immer selbst wieder zu Stoff. Ne? Das ist sozusagen eine Variante von diesem Gedanken der Neuinterpretation, bei gleichzeitiger Erhaltung dessen, was in einer Entwicklung überwunden wird. Die Materie, die gebildet ist und formt, ist dann wieder Materie für eine neue Form. Der Geist geht in sich und macht sich zum Gegenstand und die Richtung seines Denkens darauf gibt ihm Form und Bestimmung des Gedankens. Diesen Begriff, in dem er sich erfasst hat und der er ist, diese Bildung, dieses Sein-Sein, von Neuem von ihm abgetrennt, macht er sich wieder zum Objekt, wendet von Neuem seine Tätigkeit darauf. Also bla bla bla. Diese Bewegung ist als konkret eine Reihe von Entwicklungen, die nicht als gerade Linie ins abstrakte Unendliche hinaus, sondern als ein Kreis, als Rückkehr in sich selbst vorgestellt werden muss. Und dieser Kreis hat zur Peripherie eine große Menge von Kreisen. Das Ganze ist eine große, sich in sich zurückbeugende Folge von Entwicklungen. Also das schaut, das belegt, dass ihm das ganz klar ist, diese Zirkelhaftigkeit, und das sieht nach einem quasi so einer Art von hermeneutischem Zirkel aus. So, das sieht aus nach so einer Art von methodologischem Postulat, einer methodologischen Idealisierung, nicht? Aber Das wirklich eigentlich Interessante ist, dass er genau diesen Gedanken von dieser Notwendigkeit vom vorweggenommenen Ende her die Entwicklung verständlich zu machen, dass er diesem Gedanken noch eine andere, eine wirklich realistische Wendung gegeben hat. Es ist dasselbe Gedanken, es ist dasselbe Gedanke, den er auch so fasst, dass er sagt, wenn man in seinem Sinn eine Geschichte der Philosophie darstellen möchte, dann muss man dabei vom Neuesten ausgehen. Also er interpretiert auf eine realistische Weise mit diesem Begriff des Neuesten das, was sozusagen in einem hermeneutischen Zirkel oder so die Vorwegnahme des Ganzen oder des idealen Zustandes wäre. Die Notwendigkeit vom Neuesten stand, vom Neuesten auszugehen. Das ist ganz, ganz wichtig und vielsagend. Von welchem Standpunkt aus wird die Geschichte der Philosophie in der Zeit geschrieben? Vom Standpunkt des Neuesten aus. Das ist sozusagen die profane, pragmatische Seite dieses methodologischen Zirkelprinzips. Das ist die brauchbare Seite, die praktische Seite dieses Zirkelprinzips. Die Notwendigkeit vom Neuesten auszugehen. Und da lese ich Ihnen jetzt ein Stück vor, noch immer aus demselben Text, diesmal ein bisschen weiter, wo er sich ein bisschen damit auseinandersetzt, in was für rhetorische Diskussionen oder in was für Streitereien man kommen kann, wenn man so ein Prinzip der Orientierung am Neuesten vertritt, in was für Art von Missverständnissen man da hineingedrängt werden kann. Das andere, was hier noch zu erinnern ist, ist, dass man sich nicht hüten muss, dies, was in der Natur der Sache ist, zu sagen. Nämlich, dass die Idee, wie sie in der neuesten Philosophie gefasst und dargestellt ist, die entwickeltste, reichste, tiefste ist. Diese Bemerkung mache ich deswegen, weil allerneueste Philosophie ein sehr geläufiger Spitzname geworden ist. Diejenigen, die mit solcher Benennung, also mit der Benennung dieses Spitznamens, etwas gesagt zu haben meinen, können umso leichter die vielen Philosophien kreuzigen und segnen, je mehr sie geneigt sind, entweder nicht nur jede Sternschnuppe, sondern auch jede Kerzenschnuppe für eine Sonne anzusehen oder auch jedes Geschwöge für eine Philosophie auszuschreien und zum Beweis anzuführen, wenigstens dafür, dass es so viele Philosophien gäbe und täglich eine die gestrige verdränge. Sie haben damit zugleich die Kategorie gefunden, also diese Typen, in welche sie eine Bedeutung zu gewinnen scheinende Philosophie versetzen können, durch welche sie sogleich damit fertig geworden sind. Also sie haben eine Möglichkeit gefunden, eine Philosophie, von der man merkt, die gewinnt jetzt Bedeutung, das ist was Neues, sozusagen sogleich zu erledigen. Ich lese Ihnen jetzt da noch einmal den letzten Satz vor, den ich dann nur so paraphrasiert habe. Sie haben damit zugleich die Kategorie gefunden, in welche Sie eine Bedeutung zu gewinnen scheinende Philosophie versetzen können, durch welche Sie auch sogleich damit fertig geworden sind. Sie heißen sie eine Modephilosophie. Und dann bringt ein Schiller-Zitat, lächerlicher, du nennst dies Mode, wenn immer von Neuem sich der menschliche Geist ernstlich nach Bildung bestrebt. Da habe ich jetzt zum ersten Mal bei Hegel eins meiner Schlüsselwörter getroffen. Mode. Und zwar in der Form der Ermahnung, Mode nicht als Schimpfwort zu verwenden, um das Neue zu diskreditieren. Oder genauer eigentlich das Neueste zu diskreditieren. Die Ermahnung, dass man Mode nicht als Schimpfwort verwenden sollte, um das Neueste zu diskreditieren. Ganz offensichtlich ist hier, genauso wie bei Schiller in diesem Zitat, der Begriff der Mode als solcher noch nicht in einen philosophisch relevanten Zusammenhang gebracht. Genau das wird der schon mehrfach erwähnte Friedrich Theodor Fischer leisten, eine bedeutende Figur in der nachhegelschen Tradition der Ästhetik. Aber bei Schiller und Hegel ist Mode nur ein Wort, ein Schimpfwort eben, obwohl es ja interessanterweise genau das bezeichnet, was durch es diskreditiert werden soll. Das Neueste eben. Also das Wort Mode bezeichnet ja ganz genau das, wofür man es als Schimpfwort verwenden will. Das Neueste. Aber da liegt die Möglichkeit oder die Differenz, der feine Riss, der besteht, der liegt eben genau darin, dass er den Begriff des Neuesten für einen Begriff hält und Mode einfach nur ein Wort ist, das als Schimpfwort gebraucht wird. Es ist nur die Intention des Schimpfens, die das Wort Mode an diese Stelle bringt und nicht eine Reflexion über, egal in welchem Zusammenhang, philosophisch, ästhetisch oder sonst wie, eine Reflexion über den Inhalt des Begriffs Mode. Also, das waren Vorüberlegungen, die meines Erachtens zu machen nicht schlecht gewesen ist, wenn wir jetzt endlich in Hegels Geschichte der Philosophie, in Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, die Passage über Descartes lesen. Also da gibt es so erste Abteilung, Abschnitt 1, und dann lese ich Ihnen jetzt ein bisschen was vor. René Descartes ist in der Tat der wahrhafte Anfänger der modernen Philosophie, insofern sie das Denken zum Prinzip macht. Das Denken für sich ist hier von der philosophierenden Theologie verschieden und so weiter und so weiter. Die Wirkung dieses Menschen auf sein Zeitalter und die neue Zeit kann nicht ausgebreitet genug vorgestellt werden. Er ist so ein Heros, der die Sache wieder einmal ganz von vorne angefangen und den Boden der Philosophie erst von Neuem konstituiert hat, auf den sie nun erst nach dem Verlauf von 1000 Jahren zurückgekehrt ist. Die große Wirkung, die Cartesius auf sein Zeitalter und die Bildung der Philosophie überhaupt gehabt hat, liegt vornehmlich darin, auf eine freie und einfache, zugleich populäre Weise, mit Hinansetzung aller Voraussetzungen von den populären Gedanken selbst und ganz einfachen Sätzen angefangen und den Inhalt auf Gedanken und Ausdehnung oder Sein geführt, den Gedanken gleichsam diesen seinen Gegensatz hingestellt zu haben. Also der Heros, der wirklich alles ganz von vorne angefangen hat, und zwar was? Die moderne Philosophie. Und zwar insofern sie das Denken zum Prinzip macht. Also hier haben wir eine erste, natürlich nicht unerwartete Antwort auf die hypothetische Frage, wird man dann sagen können, dass mit Descartes sozusagen so eine Epoche im hegelischen Sinn beginnt für die Philosophie? Ja. Aber warum ich es vorlese, ist natürlich hauptsächlich dieses eine Wort. Der wahrhafte Anfänger der modernen Philosophie. Das modern, wenn Sie die weiter folgenden Sätze mitgehört haben, ist hier ein Epochenbegriff und ist hier ein Begriff, der dem der Mode ganz entgegengesetzt ist. Der wird hier eingesetzt, bewusst in einen systematischen Zusammenhang, als was Neues natürlich, als eine bestimmte, mit einer bestimmten Bedeutung in dem großen Zusammenhang dieser Theorie der Philosophie der Geschichte, die ich vorher in ihren allgemeinen Zügen beschrieben habe. Also Epochenbegriff, dem Begriff der Mode entgegengesetzt. Worum geht es inhaltlich? Ich lese Ihnen da jetzt kursorisch ein bisschen was aus diesem Teil da über die, aus diesem Teil zu tun. Also da fängt er dann noch einmal an. Wir kommen jetzt erst zur Philosophie der neuen Welt und fangen diese mit Cartesius an. Mit ihm treten wir eigentlich in eine selbstständige Philosophie ein, welche weiß, dass sie selbstständig aus der Vernunft kommt und dass das Selbstbewusstsein wesentliches Moment des Wahren ist. Hier können wir sagen, sind wir zu Hause und können wie der Schiffer nach langer Umherfahrt auf der ungestümen See Land rufen. Und dann sagt er dasselbe wie an der anderen Stelle. Cartesius ist einer von den Menschen, die wieder mit allem von vorn angefangen haben. Also noch einmal, und mit ihm hebt die Bildung das Denken der neueren Zeit an. Also wir sehen hier den Zusammenhang zwischen dem Begriff der Epoche und dem des Neuen oder Neueren. Und wir sehen sogar unterschwellig, das ist so, will ich jetzt nicht genauer beleuchten, aber wird da ein bisschen suggeriert, es ist unsere Epoche oder Hegels Epoche, in der wir da gelandet sind mit Descartes. Und in diesen Beziehungen zu dem Neueren können wir die Parallele sehen zu dem Modernen. Also das Moderne steht zu dem Neuen, Neueren, Neuesten in einer Beziehung, aber nicht noch zu dem Begriff der Mode. Ich lese da jetzt noch ein bisschen weiter, da kommen wichtige Begriffe. In dieser neuen Periode ist das Prinzip das Denken, das von sich ausgehende Denken, diese Innerlichkeit. Das allgemeine Prinzip ist jetzt, die Innerlichkeit als solche festzuhalten, die tote Äußerlichkeit, die Autorität zurückzusetzen, für ungehörig anzusehen. Nach diesem Prinzip der Innerlichkeit ist nun das Denken für sich, die reinste Spitze des Innersten, diese Innerlichkeit das, was sich für sich jetzt aufstellt. Und dieses Prinzip fängt mit Descartes an. Es ist das Denken frei für sich, was gelten soll, was anerkannt werden soll. Dies kann es nur durch mein freies Denken in mir, nur dadurch kann es mir bewährt werden. Also Sie sehen schon sehr, sehr deutlich, also deutlicher kann man es eigentlich gar nicht sehen, dass vor dem Hintergrund seiner Vorstellung von dem, was Philosophie ist und was eine Geschichte der Philosophie im Allgemeinen sein sollte, das einer der wesentlichsten Epocheneinschnitte ist, und auf den zielt er eben genau mit diesem Wort modern oder mit der Vorstellung des Neuesten. Also es handelt sich um den Beginn der modernen Philosophie. Es handelt sich bei dem, was Descartes ist, nicht um das Neueste. Das Neueste ist der Standpunkt von dem aus, das festgestellt werden kann. Aber es handelt sich um das Neue. Hat Descartes selbst das, dieses Neuanfangen der Philosophie in und mit seinem Denken auch gesehen und auch so gesehen? Zweifellos ja. Und auch wir sehen es noch immer so. Also das wird heute jedem, der Philosophie studiert, irgendwie klar gemacht, dass das der Beginn der modernen Philosophie ist. Genau das, was Hegel da sagt. Der das als erster verkündet hat, war natürlich Descartes selbst. Darauf kommen wir gleich. Er hat das so gesehen. Fraglich ist nur, und zugleich auch interessant ist nur, ob er den Akzent in diesem Verständnis des Neuanfangens auch dort gesehen hat, wohin Hegel ihn gesetzt hat. Auf diesen Punkt, was ich Ihnen zuletzt vorgelesen habe, der Subjektivität der Innerlichkeit. Ob tatsächlich Descartes selbst das so gesehen hat, das glaubt natürlich heute auch noch ein jeder, so wie Hegel oder außer den wirklichen Descartes-Spezialisten vielleicht, die das problematisieren, aber hat er das auch wirklich selbst so gesehen? Oder sehen wir das alle nur deswegen so, weil Hegel es gesagt hat? Diese Akzentsetzung Hegels, wo er sagt, das, was da das Neue ist, das ist diese Konzentration des Denkens auf sich selbst als sein, auf sich selbst als die Spitze eines Innersten. Das hat er bei ihm vor allem deswegen Gewicht und wirkt auch im Nachhinein noch so überzeugend, weil eine Entwicklung davon gezeichnet werden kann. Eine Entwicklung, die Hegel das kann man als Ansatzpunkt einer Entwicklung nehmen, die es ja tatsächlich gegeben hat, nämlich einer, also Entwicklung dieses Subjektivitätsthemas in der Philosophie bis mindestens, aber in einer gewissen Kontinuität eben ziemlich genau bis Fichte, also bis unmittelbar in die Lebenszeit, in die Gegenwart Hegels. Aber trotzdem ist da die Frage, und kann man da misstrauisch sein, ob Descartes, der sich natürlich sehr stark als einen totalen Neuanfänger, damit hätte er übereingestimmt, aber der Akzent hat er denn dort auch gehabt. Auf jeden Fall ist es so, dass es bei Descartes selbst keine wirkliche Theorie der Subjektivität gibt. Er hat zwar dieses entscheidende Phänomen der Selbsttransparenz des Ich erkannt und auch erkannt, was man daraus für einen Nutzen ziehen kann. Er hat auch sozusagen diesen selbstverwirklichenden Charakter des Ich denke erkannt und für seine Beweisabsichten, nämlich die Existenz Gottes zu beweisen, die reale Differenz von denkender und ausgedehnter Substanz zu beweisen, die Grundlagen für den wissenschaftlichen Fortschritt zu schaffen und so. Das hat er alles, für diese Beweisabsichten hat er diese Identifikation oder diese Entdeckung sozusagen, dass ich als selbst, als autonom in seiner Selbsttransparenz, dafür hat er das nutzbar gemacht, fast so wie man ein theoretisches Instrument nutzbar macht. Aber er hat das Phänomen nicht als solches analysiert und nicht weiter zum Gegenstand seiner Philosophie gemacht. Das ist im Grund erst wirklich viel später, im Grund eigentlich erst in der Philosophengeneration nach Kant geschehen, zu der Fichte gehört hat. Da könnte man jetzt eine Nebenbemerkung machen, aber dass es diese Entwicklung gegeben hat und dass man sozusagen einen Fortschritt von Kant über Descartes hinaus in der Referenz auf dieses sich selbst transparente Ich sehen kann, dass man das als eine Entwicklung deuten kann. Das ist etwas, was der Unterstellung sozusagen dieser Innerlichkeitsidee als das Neue bei Descartes, was dem natürlich Gewicht gibt, was aber noch nicht erklärt, dass das auch wirklich bei Descartes so gesehen ist. Das sage ich jetzt zum x-ten Mal. Als eine Fußnote kann man natürlich sagen, was Hegel da feiert als das Neue, nämlich diese Öffnung, ist ein eigenartiges Wort in dem Zusammenhang, aber Eröffnung sozusagen der Subjektivität des Denkens als eigentliches Medium der Philosophie, das ist was, wogegen die aktuelle Philosophie im späteren 20. Jahrhundert oder in unserer Zeit total dagegen zu sein scheint. Also man wird auf jeden Fall immer schon ein bisschen schief angeschaut, wenn man von Subjektivität in der Philosophie redet, und es scheint eher um die Projektion in ein möglichst Abstraktes zu gehen, wenn man Recht behalten möchte in der Philosophie. Subjektivität ist eine eher problematische oder gar diskreditierte Sache. Ob sich dieser Gegensatz sozusagen einer Orientierung auf das Abstrakt-Theoretische einerseits und eine Orientierung an Subjektivität auf der anderen Seite, ob sich dieser Gegensatz auch noch einmal reformulieren ließ in einer Philosophie der Sprache, das wäre ein interessanter Punkt, wenn man das aufgreifen will. Das machen wir später einmal. In dem Schwerpunkt über Wittgenstein, den ich vorgesehen habe, kann man da darüber sprechen. Wenn wir jetzt nochmal schauen, nochmal ein bisschen eine Spur genauer hinschauen, wie sieht das bei Descartes selber aus, was Hegel über ihn da gesagt hat, dann finden wir bei Descartes nicht diesen Begriff des Modernen. Also wenn Hegel sagt, das ist der Beginn der modernen Philosophie, dann finden wir bei Descartes keine Stelle, wo er sagt, ich beginne jetzt die moderne Philosophie. Aber wir finden ein wirklich, könnte man fast sagen, hypertrophes, in seiner Maßlosigkeit geradezu bewundernswertes Bewusstsein des Revolutionären. Descartes stellt ja tatsächlich in dem Discours de la Méthode den Fortschritt in seiner eigenen intellektuellen Entwicklung, also da beschreibt er ja, in welchen Schulen er war, was er dort gelernt hat, wie er da mit dem einen unzufrieden war und dann mit dem anderen auch. Und das, womit er am unzufriedensten war, das war die Philosophie und so. Und wie er dann gewisse Fortschritte in seinem Denken zu machen begonnen hat, in dem Moment, wo er angefangen hat, sich nur auf sich selber zu verlassen. Da stellt, also das ist so eine Art, wie soll man sagen, so eine Variante von intellektueller autobiografischer Skizze, da stellt er eben den Fortschritt in dieser eigenen Entwicklung so dar, als wäre das die alles entscheidende Revolution in der Philosophie und in der Wissenschaft überhaupt im Weltmaßstab. Da ist kennt sozusagen, da ist kein Körnerl Bescheidenheit mehr übergeblieben. Also da kann man sagen, das ist ein, der stellt das, was er gemacht hat, wirklich als ein Wogegen da. Er hat nicht das Wort modern dafür. Das sagt im Moment ja noch nicht viel, dass er das nicht hat. Er stellt es eindeutig als ein Wogegen da. Als eine Entgegensetzung. Allerdings ist dieses Wogegen ein schon ziemlich lang vergangenes. Die aristotelische Philosophietradition, und er ist auch nicht einmal hundertprozentig ehrlich in dieser Entgegensetzung, er benutzt Lehrstücke aus dieser Tradition, wo er es brauchen kann, ganz gern. Aber er stellt als dieses Wogegen eben eine Tradition dar, die im Grunde, also zwar in seiner Zeit, und in der Art von Erziehung, die er genossen hat, an einer Jesuitenschule noch irgendwie da ist, aber eigentlich dem Mittelalter angehört. Er stellt sich gegen das und er stellt sich nicht gegen die Philosophie der letzten 150 oder 200 Jahre vor ihm selber, gegen die Philosophie der Frühneuzeit, die man auch Philosophie der Renaissance nennen kann, der er in Wahrheit sehr viel verdankt. Die kehrt er einfach unter den Tisch. Also er tut so, wie wenn er mit irgendeinem spätmittelalterlichen Scholastiker sich auseinandersetzen würde und gegen den jetzt die große philosophische Weltrevolution veranstaltet. Das Unglaubliche ist ja, dass man ihm das immer geglaubt hat. Ne? Aber die Zeit dazwischen hat er einfach unter den Tisch gekehrt. Er hat die Renaissance und ihre Philosophie, die Renaissance als eine Phase betrachtet, in der es in einem gewissen Sinn gar keine Philosophie gegeben hat. Jedenfalls nicht eine Philosophie im Sinne dessen, was bei ihm erste Philosophie heißt und was man heute eben normalerweise oder meistens Metaphysik nennt und was auch Hegel Metaphysik genannt hat mit Bezug auf Descartes. Also in dem ersten Abschnitt seines Discours de la Méthode, da geht er auf diese Zeit nur in einer höchst verschlüsselten Weise ein und nur um zu sagen, dass das was ist, was er, wie man auf Wienerisch sagt, nicht einmal ignorieren will. Er spricht über antike Traditionen, die kühnische Tradition und weiß ich was und Sachen, von denen er einen nicht befriedigt wurde intellektuell. Und dann sagt er, was schließlich die okkulten Lehren angeht, so glaubte ich schon hinlänglich zu wissen, was sie wert sind, um nicht mehr getäuscht zu werden. Weder von den Verheißungen eines Alchemisten, noch den Vorhersagen eines Astrologen, den Betrügereien eines Zauberers oder den Kniffen und Prahlereien eines jener Scharlatane, die vorgeben, mehr zu wissen, als sie tatsächlich wissen. Also, das ist die Art und Weise, wie er auf eine Periode der Philosophie Bezug nimmt, in der es sehr wohl schon eine substanzielle Kritik des Aristotelismus gegeben hat, die auf seine zuläuft, in der es sowohl schon eine höchst kreative Diskussion über die Methode der Wissenschaft gegeben hat, in der es radikal neue wissenschaftliche Erkenntnisse gegeben hat. Das waren Vorleistungen der eineinhalb oder zwei Jahrhunderte vor ihm, ohne die er sein Projekt sicher nicht hätte konzipieren können. Und an der Stelle in einer Fußnote Würde ich sagen, da liegt auch, wie soll ich sagen, das ist auch ein blinder Fleck in dem Text von Michel Foucault über die Renaissance am Anfang, in diesem einen Kapitel, in dem Buch über die Ordnung der Dinge. Diese Ausschaltung des unmittelbar Vorhergegangenen, mit dem man aber doch faktisch in einer gewissen Abhängigkeitsbeziehung steht, das ist was Interessantes. Also man kann es sicher, wenn man es ein bisschen genauer beschreiben würde, dann wäre sicher gerechtfertigt dafür, das Wort Verdrängung zu nehmen. Also nicht Ablehnung, nicht Verneinung direkt, sondern Verdrängung. Die Frage ist dann, Verdrängung wovon? Ja, Verdrängung nicht nur so quasi von Vorläufern und Genealogien, sondern vielleicht Verdrängung von Zeit oder Geschichte überhaupt aus dieser Art von Selbstinterpretation. Denn auch jenes schon länger zurückliegende Vergangene, dem er sich ernsthaft entgegensetzt, also dass er nicht verdrängt, sondern verneint, wo er sagt, da bin ich dagegen und dagegen habe ich das und das anzubieten. Dieses länger Vergangene erscheint ihm nicht in einer besonderen zeitlichen oder geschichtlichen Ordnung. Die antiken Mathematiker sind für ihn nicht weiter weg als die zeitgenössischen und die aristotelische Lehre von den kognitiven Vermögen ist für ihn wie ein zeitgenössischer Konkurrent, den er da gerade in der letzten Kurve überholt oder sowas. Also, mein Punkt, die Selbsteinordnung von Descartes als Revolutionär in die globale Philosophie erfolgt auf einer Skala, die ganz verschieden ist von der Skala, auf der ein Hegel als Beginn der Moderne in die Geschichte der Philosophie einordnet. Es ist nur sozusagen diese Vorstellung von einer Revolution, von einem Umsturz oder von einer Umkehrung, von einem Ersetzen von etwas. Das ist es, was diese beiden Vorstellungen gemeinsam haben. Aber sie sind auf verschiedenen, in Wirklichkeit zeigt sich auf verschiedenen Achsen. Bei Hegel eben mit diesem Wort modern und mit dieser Einfügung in die Geschichte der Philosophie und bei Descartes eben mit diesem charakteristischen Weglassen dessen, was eigentlich die geschichtliche Kontinuität seines Denkens ausgemacht hat. Ein wichtiger Punkt, den man hier berücksichtigen muss, zusätzlich, also wenn wir von der Seite von Descartes ein bisschen sprechen, ist die Rolle des Neuen, die Einschätzung des Neuen. Wie wird Descartes Wissenschaftstheorie, sein Denken überhaupt, war in allen Phasen seiner Entwicklung von einem Interesse am Neuen geleitet. In einer gewissen Weise könnte man sagen, ist Descartes Interesse als Denker, sein letztes und wichtigstes Interesse ist das am Neuen gewesen, an der methodischen Entdeckung von Neuem. Also Neues nicht nur per Chance oder in einem Trial-and-Error-Verfahren entdecken zu können, sondern methodisch Neues entdecken zu können. Und darin hat er seinen Gegensatz auch gesehen. Das ist einer der wichtigsten Aspekte, unter dem er seinen Gegensatz gegen die Aristoteliker gesehen hat, weil deren theoretisches Interesse eben nicht die Entdeckung des Neuen, sondern das Beweisen gewesen ist. Die Philosophie aber, die Metaphysik, ist in dem Zusammenhang eine spezielle Sache. Sie ist zwar auch eine Wissenschaft, aber ihr Sinn ist eigentlich vor allem die Grundlage für die anderen Wissenschaften zu sichern. Also die Metaphysik ist nach seiner Auffassung eine Wissenschaft, die abgeschlossen werden kann. Von ihm selber natürlich am besten. Und auf deren Grundlage die anderen Wissenschaften sich entwickeln und Neues entdecken. Ich lese Ihnen da jetzt eine ganz berühmte Stelle aus, also das ist das Schreiben an den Widmungsträger der Prinzipien der Philosophie, einer sehr späten Schrift von Descartes. Sehr berühmte Stelle, kennen Sie sicher. Die gesamte Philosophie ist also einem Baum vergleichbar, dessen Wurzel die Metaphysik, dessen Stamm die Physik und dessen Zweige alle übrigen Wissenschaften sind, die sich auf drei hauptsächliche zurückführen lassen. Also Metaphysik, Physik und dann kommen drei Zweige, nämlich Medizin, Mechanik und Ethik. Unter Ethik verstehe ich dabei die höchste und vollkommenste Sittenlehre, die, indem sie die gesamte Kenntnis der anderen Wissenschaften voraussetzt, die letzte und höchste Stufe der Weisheit bildet. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. So wie man nun weder von den Wurzeln noch vom Stamm der Bäume die Früchte pflückt, sondern nur von ihren Zweigen, so hängt auch der hauptsächliche Nutzen der Philosophie von denjenigen ihrer Teile ab, die man erst zu allerletzt lernen kann. Also von dem, was sozusagen dann immer wieder blüht und nicht von der Metaphysik, die die Wurzel ist. Also die Früchte werden nicht von der Wurzel geerntet. In diesem Gedanken gibt es natürlich eine beträchtliche Affinität zu Kant, wenn auch mit bedeutenden Unterschieden. Vielleicht werden wir darauf noch einmal zurückkommen. Also, noch einmal. Wie schaut die Frage des Wogegen? Also, es schaut irgendwie so aus. Bei Descartes, wir scheinen sozusagen zwei unvollständige Hälften zu haben. Bei Descartes ein starkes Betonen des Wogegen seine Philosophie ist, aber ohne eine geschichtliche Interpretation des Umbruchs, den er leistet, und ohne sozusagen das Wort, wenn ich das sage, ohne dem Wort Modernität einen Platz geben zu wollen. Bei Hegel auf der anderen Seite ein fixer Platz für das Wort Modernität im Rahmen einer geschichtlichen, philosophiegeschichtlichen Auffassung der kartesischen Revolution. Aber auf den ersten Blick hat man den Eindruck, es gibt bei Hegel nicht das Wogegen. Ne? Das Wogegen gibt es deswegen nicht so sehr, oder zumindest kann man das nicht gleich sehen, weil es sich ja um eine konsequente Entwicklung aus Vorhergegangenem heraus handelt. Bei Descartes haben wir eine Geste der entschiedenen und demonstrativen Entgegensetzung, keinen entsprechenden Begriff der Modernität, der geschichtlichen Sinn hätte. Also, vielleicht kann man doch noch einen zweiten Blick aus der hegelischen Perspektive riskieren, gewissermaßen eine Reflexion auf das, was von außen, auf das, was Hegel da gesagt hat über die Inhalte der kartesischen Neuerung. Er feiert an ihm die Entdeckung der Subjektivität, der Innerlichkeit des Denkens. Was wäre dazu das Gegenüber? Wenn man sich diese Frage stellt, sollte man gleich mal kurz pausieren und feststellen, dass das eine etwas subtilere Angelegenheit ist, weil es hier mit der Frage nach dem Gegenüber nicht nur einfach um die Opposition zwischen einem Prinzip und einem anderen Prinzip geht. Nicht nur um die Opposition zwischen einem Prinzip und einem anderen Prinzip, wie zum Beispiel, wenn man dem kalkulierenden Verstand die lustige Fantasie gegenüberstellt. Sondern hier in diesem Fall ist ja die Sache, ist in der Sache selbst, also in der Subjektivität, schon ein Gegenüber gedacht. Innerlich, vor allem wenn man das Wort Innerlichkeit dafür verwendet, scheint doch das immer gegen eine Kontrastfolie gedacht zu sein, ein Äußeres. Das sind natürlich sehr behelfsmäßige Ausdrücke, aber Hegel spricht auch, ohne sich zu genieren, von Innerlichkeit. Und kann man diesen Begriff denn überhaupt fassen? Kann der Begriff des Innern überhaupt irgendwie geklärt werden, ohne dass man ihn relational auffasst, also ohne Beziehung auf ein Äußeres? Der Unterschied, um den es dabei geht, also wenn man sozusagen aus der hegelischen Perspektive da ein Wogegen konstruieren möchte, ist nicht der Unterschied des Inneren gegen das Äußere, weil der bleibt ja erhalten in einer gewissen Weise, wie ich gerade gesagt habe, den kann man nicht loswerden. Der Unterschied ist der zwischen der Auffassung so einer Differenz, wenn sie vom Denken beherrscht wird, und andererseits, wenn sie vom Denken vorausgesetzt wird, als etwas, woran das Denken anstoßen wird. Wie eben zum Beispiel in der scholastischen Philosophie. Die Philosophie der Hochscholastik hat schon in ihrem Anfangen, so würde man aus dieser hegelischen Perspektive sagen, ein nicht relativierbares Gegenüber. Die Differenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren verschwindet bei Descartes nicht. Ja, überhaupt nicht, ne, in Wirklichkeit. Das weiß ja jeder, dass für Descartes gerade die Unterscheidung des Denkens von etwas, was nicht Denken ist, was ausgedehnte Substanz ist, eine besonders charakteristische Position darstellt, was man eben den kartesischen Dualismus nennt und was für sicher mehr als 50% aller Philosophiehistoriker der Grund ist, sozusagen ihn zu kritisieren oder seine Philosophie einfach für eine falsche Philosophie zu halten. Also wäre das Denken doch aus der Konfrontation mit einem Gegenüber letztlich gar nicht herauszulösen? Nein, sondern der springende Punkt ist der, sozusagen den Unterschied im Denken zu beherrschen. Also man könnte es auch so ausdrücken, dass es bei Descartes, was diesen Unterschied betrifft, eigentlich darum geht, eine Gegenüberstellung, eine Konfrontation in einen theoretischen Dualismus zu verwandeln. Und da darf man nicht vergessen, dass dieser Punkt bei Hegel selbst ja auch immer ein Problem bleibt, in seiner Philosophie letztlich gefasst, in seinen Vorstellungen über das Verhältnis von Geist und Natur. Dieser kartesischen Betonung, also das ist sozusagen ein bisschen ein Mittelding zwischen Aspekt und Zusatz zu dieser Frage der kartesischen Betonung des Prinzips der theoretischen Beherrschung des Gegensatzes. Da liegt noch eine etwas allgemeinere Maxime zugrund, dieses Prinzip des, dass ein konsequentes und sich selbst, seiner selbst sicheres Denken dem Prinzip des aus einer Hand Kommens folgen muss. Gedanke der Einheit des Denkens, der Wissenschaft. Das hat natürlich indirekt einen großen Appeal gehabt, einen großen, das ist ein wichtiger Beitrag zu dem Effekt, den Descartes auf Hegel gehabt hat. Ich lese Ihnen da eine kleine Stelle vor, auch aus dem Discours de la, am Anfang des zweiten Teils des Discours de la Méthode. Einer der ersten seiner eigenen Gedanken führte mich auf die Überlegung, dass Werke, die aus mehreren Stücken bestehen und von der Hand verschiedener Meister stammen, häufig nicht so vollkommen sind wie die Arbeiten eines Einzelnen. So kann man beobachten, dass Bauten, die ein Architekt allein unternommen und ausgeführt hat, für gewöhnlich schöner und harmonischer sind als solche, die mehrere versucht haben, umzuarbeiten und so weiter. Und noch viel, viel krasser ist das in einer von mir ja mindestens zweimal pro Jahr zitierten Stelle in der ersten der Regeln der Regulärdirektion im Ingenii, da sagt er das noch ausführlicher, wo er sagt, denn da alle Wissenschaften eben in ihrer Gesamtheit ja nichts anderes sind als die eine menschliche Weisheit, die immer eine und dieselbe bleibt, auf wie viele Gegenstände sie auch angewendet sein mag und von diesen Gegenständen keinen größeren Unterschied empfängt als das Sonnenlicht von der Vielfarbigkeit der von ihm beleuchteten Gegenstände, so ist es nicht nötig, die Erkenntniskraft durch irgendwelche Schranken einzuschränken. Also das ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Gedanke, dass der sozusagen eine bestimmte, konkrete Manifestation findet, die von diesen vorgelesenen Stellen her ja nicht zu antizipieren wäre, in diesem Gedanken alles auf der Selbstgewissheit des Ich basieren zu können. Also Grundlage seiner Metaphysik. Zusammenfassend zu der Beziehung Hegels auf Descartes kann man vielleicht sagen, dass offensichtlich irgendwann in der Zeit dazwischen, vielleicht erst bei Hegel selbst, eine radikale theoretische Innovation in der Philosophie, das ist die Sicht von Descartes auf sich selbst, als Epocheneinschnitt deutbar geworden ist, der einen geschichtlichen Sinn hat. Das ist die Sicht von Hegel auf Descartes. Also das möchte ich als einen besonders wichtigen Punkt herausstreichen. Gerade deshalb, weil es uns so total selbstverständlich erscheint, diese Deutung des theoretischen Umbruchs als geschichtliche Schwelle, ist aber in Wirklichkeit alles andere als selbstverständlich. Es steht dahinter, oder dazwischen besser gesagt, eine dynamische Veränderung in der Auffassung, eine radikale Veränderung in der Auffassung von Geschichte, die genau den Gebrauch des Wortes modern betrifft und die uns heute so selbstverständlich geworden ist. Damit, also was das jetzt von dem Wort modern betrachtet her für eine Veränderung war, damit werden wir uns, wie gesagt, in einem eigenen Schwerpunkt nach dem Teil über den Wiener Kreis beschäftigen. Jener Weg, über den ich gesprochen habe, von Descartes über Kant bis weiter zu Fichte, so quasi als Ausarbeitung, als Einholen der Früchte, so quasi jetzt aus Hegels Sicht, als Einholen der Früchte dieses epochalen Neubeginns mit der Entdeckung der Subjektivität oder der Innerlichkeit des Denkens als seiner eigentlichen Sphäre. Also dieser Weg, Ausarbeitung des Motivs der Autonomie des Denkens, das hat ein vorläufiges Ende oder da findet sozusagen, oder einer der Endpunkte, die da erreicht werden, ist bekannt, dieses Zertrümmern der Metaphysik. Nicht? Metaphysik ist etwas, woran Descartes noch festgehalten hat und was Hegel auch feststellt, dass er daran festgehalten hat. Und das wird in diesem Prozess wird das dann eliminiert. Das ist nicht mehr Metaphysik, diese Auseinandersetzung oder diese bei Kant festzustellende Weiterentwicklung des Gedankens der Subjektivität oder der Selbstmächtigkeit des Denkens wird aus dem Metaphysikbereich herausgenommen. Und wenn man auf die weiteren Folgen dieser ganzen Entwicklung der von Hegel sogenannten modernen Philosophie, die vielleicht auch noch unsere Epoche ist, schaut, dann ist das jetzt seinerseits wieder ein sehr, sehr manifester Trend, der uns auch führen wird in den nächsten ersten wirklichen Schwerpunkt. Das scheint ein starker Trend zu sein. Aber es ist sehr verschieden, was dann nach dieser Abscheidung der Metaphysik ihr entgegengesetzt werden wird. Also von Kant selbst, so ein Konzept von Transzendentalphilosophie, in einer späteren Zeit, über die wir dann eben nach Ostern reden werden, sowas wie logische Analyse der Sprache, das ist ja auch der Titel dieses Aufsatzes von Carnap, so etwas wie ein erkenntnistheoretischer Naturalismus. Wenn Parallelen zwischen diesen Bewegungen gezogen werden oder zwischen Möglichkeiten gezogen werden, dann ist es aber oft rein formal oder überhaupt nur aus dem gemeinsamen Gegensatz gegen Metaphysik und auf diese Weise irreführend. Also in welcher Art und Weise finden da Rückbezüge statt aus diesen Bewegungen heraus? Ich glaube, also ich habe vor 20 Jahren war ich hundertprozentig sicher, dass ich recht habe mit dem, was ich jetzt sagen werde. Und im Grund glaube ich es jetzt auch noch. Aber es ist natürlich eine Hypothese über, über eine communis opinio und ich kann auch widerlegt werden durch eine Umfrage oder so, aber ich glaube, im Grunde ist es noch immer so, dass man Hegel folgt in der akademischen, philosophischen Welt an dem Punkt, dass Descartes der Begründer der neueren Philosophie ist, wenn es um Geschichte der Philosophie geht. Und ich glaube, ein Indiz, das habe ich ja vorige Woche auch schon angesprochen, dafür sind die akademischen Lehrpläne, die Curricula, insbesondere in den USA, die an den Philosophieinstituten eben die Geschichte der Philosophie mit Descartes beginnen lassen. Aber wenn die Philosophie des 20. Jahrhunderts, insbesondere die analytische Philosophie, also die in dieser quasi wissenschaftlichen Tradition steht, sich eine Identifikationsfigur sucht in ihrer neuzeitlichen Vorgeschichte, die einigermaßen passt, dann ist der Autor der Wahl eigentlich immer viel eher Kant oder in besonderen Bereichen Leibniz. Zum Beispiel in den Diskussionen im logischen Empirismus, bei den Neopositivisten, um solche Fragen wie das synthetische A priori. Das sind Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt. Ne? Aber mit Descartes eigentlich nicht, obwohl man der Auffassung bleibt, Descartes war der Beginn der modernen Philosophie. Er ist nur deswegen keine brauchbare Referenz, wenn es um inhaltliche Sachen geht, weil er eben entweder diesen Dualismus erfunden hat oder weil seine Lehren einfach falsch sind, mit einem Wort. Mit Kant scheint das anders zu sein. Der hat eine Art von philosophischer Theoriebildung entwickelt, mit der sich der wissenschaftliche Geist des 19. und 20. Jahrhunderts anfreunden kann. Seltsam eigentlich, denn ich glaube, ich wiederhole hier etwas, was ich vorige Woche schon gesagt habe, denn Descartes war ganz bestimmt ein bedeutender Wissenschaftler auf vielen Gebieten, insbesondere in der Mathematik, der Optik und überhaupt der angewandten Mathematik, und Kant ist in jeder Wissenschaft, in der er sich engagiert hat, letztlich ein Dilettant geblieben. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Kant eine Auffassung von der Philosophie als Wissenschaft erfunden hat, eine Auffassung von der Philosophie als einer Wissenschaft auf den Gang der Wissenschaft oder in den Gang der Wissenschaft bringen, hat er als eins seiner Ziele in der Kritik der reinen Vernunft beschrieben. Also eine Auffassung von der Philosophie als Wissenschaft erfunden hat, in der sie selbst sich der Frage wissenschaftlicher Wahrheit gar nicht mehr stellen braucht. Dass er den wissenschaftlichen Anspruch der Philosophie sozusagen gegen die Gefahr wissenschaftlicher Falschheit immunisiert hat. Ich glaube, man kann das zeigen an der Entwicklung verschiedener wissenschaftlicher Fragestellungen bei ihm selbst im Übergang von der vorkritischen zur kritischen Philosophie, also dass er mit der Entwicklung der kritischen Philosophie einfach aufhört, wissenschaftlich riskante Thesen zu vertreten oder weitgehend aufhört, wissenschaftlich riskante Thesen zu vertreten, aber für die Philosophie selbst sozusagen einen Wissenschaftsanspruch definiert, der ihr da so ein extra Platzerl reserviert, wo sie immun ist also natürlich gibt es da heute in der Auseinandersetzung mit Kant die widerstreitendsten Meinungen, also manche, die eben nachweisen, dass er was Falsches gesagt hat in seiner Auseinandersetzung mit Newton über die Schwerkraft, über ein Gravitationszentrum oder sowas, und nachweisen, dass er da falsch gesprochen hat. Andere sagen, na, der hat ja gar keinen Anspruch darauf gestellt, damit etwa war, der hat da nur was methodologisch Interessantes sagen und so weiter. Also das ist ein Punkt, den wir ein bisschen verfolgen werden, und der führt mehr oder weniger indirekt auf einen anderen, wo man auch noch einmal bei Descartes anknüpfen könnte. Und ganz kurz werde ich das vielleicht in der nächsten Stunde noch einmal machen. Nämlich, da spielt eine gewisse Rolle die Frage der Sprache der Wissenschaft und der Sprache der Philosophie. Etwas, was bei Descartes, wenn er in so metaphysischen Zusammenhängen diskutiert wird oder metaphysikkritischen Zusammenhängen diskutiert wird oder auch wenn er so interpretiert wird wie von Hegel, einfach untergeht, ist die Rolle, die sein Verständnis von Sprache in seiner Philosophie und in seiner Wissenschaftstheorie gespielt hat. Nämlich, was ihn interessiert hat oder wo er auch speziell was die Mathematik betrifft enorm viel geleistet hat, das ist weniger die Sprache, in der man über Wissenschaft sprechen kann. Das wäre ja das, was Kant sozusagen ausgestaltet hat, wofür Kant gewisse Normen vorgesehen hat, sondern die Sprache der Wissenschaft selbst. Die Sprache, die relevant ist, zum Beispiel um die es geht, wenn man davon spricht, dass die Physik mathematisiert wird. Was ist die Sprache der Physik in ihrem mathematisierten Zustand im Unterschied zur Sprache der Physik davor? Sehr interessante Sache, die man nicht einfach erledigen kann mit dem Hin- oder zum Beispiel auf die Erkenntnistheorie. Was ist die Sprache der Erkenntnistheorie nach ihrer Reform durch Descartes im Unterschied zu der Sprache der Erkenntnistheorie vor Descartes und so? Und da ist ein wesentlicher Punkt, dass es Descartes nicht darum gegangen ist, dass diese Sprache der Wissenschaft oder diese Sprache der Philosophie von einer logischen Struktur her reformiert werden müsste. Er war sozusagen nicht daran interessiert. Seine Auffassung war die, dass eine logische Struktur zugrunde zu legen in Wirklichkeit immer nur zu einer Bereinigung der argumentativen Zusammenhänge, aber nicht der theoretischen Zusammenhänge führen würde. Also ihm ist es eher, wenn es um die Sprache der Wissenschaft und die Sprache der Philosophie gegangen ist, eher nicht um eine Logik der Sprache, sondern um eine Semiotik der Wissenschaftssprache gegangen, um die spezielle Art von Zeichen. Da kann man noch Fragen anhängen, die in andere Richtungen weisen, die ich letztes Mal angedeutet habe, nämlich zum Beispiel die Sache mit der Ökonomie der Sprache, der Wissenschaft und der Philosophie. Das spielt in der Philosophie des Wiener Kreises und bei Carnap eine große Rolle, dieser Aspekt der Einfachheit der Sprache. Was hat sozusagen die Einfachheit oder beziehungsweise Komplexität der Sprache mit ihrer Irrtumsanfälligkeit zu tun? Und wo liegen da die Standards? Und dann fängt das an, ein bisschen eine Beziehung zu bekommen, auch zu der Frage des Stils in der Sprache der Philosophie und in der Sprache der Wissenschaft. Da sehen Sie auch schon den Zusammenhang zwischen dem, was außerhalb der Philosophie, zum Beispiel in der Architektur oder in der Literatur, diese Affinität von Einfachheit und Modernität zu sein scheint. Wo liegt da diese Komplizität? Kann entweder in dem Zurücktreten von allem liegen, was nicht für die Argumentationsstruktur gebraucht wird in der Wissenschaft, alles eliminieren, was nicht für die argumentative Schlüssigkeit gebraucht wird, also dafür, dass man sehen kann, wie und in welchen Stufen etwas aus bestimmten Prämissen folgt, oder vielleicht in maximaler Anpassung an den Gegenstand. Das ist was anderes. Ne? Da muss man erst einmal, dafür ist eine Zeichentheorie eher, eine Semiotik eher geeignet als eine Argumentationslogik. Da liegen gewaltige Unterschiede, von denen wir manche dann in dem Wittgenstein-Schwerpunkt besprechen werden. Aber jetzt mache ich für heute Schluss. Ich hoffe, ich habe in den letzten Bemerkungen dann über das Beispiel Hegel, Descartes hinaus auch noch ein bisschen ein paar Hinweise auf das gegeben, was wir als nächstes verfolgen und besprechen werden.